Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Einmal Humane Vitae, Theologie des Leibes hin und zurück. Das ist unser Thema heute in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Zu Gast bei uns Professor Dr. Norbert Martin und Renate Martin. Heute feiert die Kirche das Fest der Heiligen Familie. Dabei geht es nicht nur um die heilige Familie in Nazareth, die man andächtig betrachtet, sondern wir wollen uns auch mit ihr und Familie an sich beschäftigen. Ein Papst, dem die Familie besonders am Herzen lag, war Papst Johannes Paul II. Mit ihm verbindet man den Ausdruck Theologie des Leibes, seine Katechesen über Ehe und Familie, die er bei den Generalaudienzen lange Zeit gehalten hat. Aber die Theologie des Leibes des heiligen Johannes Paulus II. Ist nicht vom Himmel gefallen. Sie wurde inspiriert von der Enzyklika Humanae Vitae des seligen Papstes Paulus VI. Die Theologie des Leibes bietet einen Schlüssel zum tieferen Verständnis von Humanae Vitae, quasi als Kommentar zu deren theologischer Lehre. Beide erhellen sich gegenseitig und eröffnen einen tiefen Einblick in die Schönheit ehelicher Liebe. Das Ehepaar Martin hilft uns, den Schatz dieser Vermächtnisse der beiden großen Päpste zu heben. Wir haben Sie aus Fallenda jetzt mit uns verbunden. Grüß Gott an Sie beide.
Grüß Gott, cool.
Das Ehepaar Martin hat 4 erwachsene Kinder, mittlerweile 9 Enkelkinder. Sie haben nicht nur als Familie gelebt, sondern auch viel darüber nachgedacht, geschrieben, Vorträge gehalten. Herr Martin hat 12 Jahre am Institut Johannes Paul II. Für Studien über Ehe und Familie in Rom gelehrt. Beide sind Mitglieder des Päpstlichen Rates für die Familie und haben lange Zeit, 15 Jahre lang, den Schönstatt Familienbund in Deutschland und auch auf internationaler Ebene geleitet. Also die richtigen, die wir heute zu diesem Thema bei uns haben. Papst Paul VI. Ist selig gesprochen worden. Johannes Paul II., die Heiligsprechung haben wir miterlebt. Sie, Ehepaar Martin, waren bei der Weltfamiliensynode in Rom mit dabei und Sie haben ja auch Papst Johannes Paul II. Persönlich erlebt. Haben Sie da eine besondere Begegnung, die Sie uns vielleicht, an der Sie uns Anteil geben?
Ja, wobei ich hinweisen möchte, wenn Sie sagen Familiensynode, dann handelt es sich um die Familiensynode 1980. Und damals war Papst Johannes Paul II. Ja gerade auch erst Papst geworden, 2 Jahre vorher. Und in dieser Zeit, in den 4 Wochen, in denen wir dort in Rom mit dabei sein durften, sind wir ihm öfters begegnet, auch persönlich. Und es gab einige ganz schöne Begegnungen mit ihm, wo sehr deutlich wurde, dass ihn nicht nur die Lehre und die Theorie interessierte, sondern dass er sich für die Familien interessierte, die vor ihm standen. Also er fragte zum Beispiel, haben Sie Kinder, wie viele? Und wir haben ihm manches so von uns dann auch erzählen können und man spürte, dass er mitten ins Leben greifen wollte mit allem, was er sagte.
Wir hatten die Chance, als erste Laien vor der Synode zu sprechen, weil wir uns ausgewählt worden waren von den Eheleuten. Und infolgedessen kamen wir mit ihm näher in Verbindung und er hat uns dann hinterher auch in den Päpstlichen Rat für die Familie, den er 1981 gegründet hat, dann berufen und mich dann als Professor an das ebenfalls neu gegründete Johannes Paul II. Institut über Studien über Ehe und Familie. Und in dieser Zeit der Vorlesungen und der Sitzungen in Rom, wo wir jedes Jahr 2-3 Mal waren, sind wir ihm dann sehr oft begegnet und haben ganz privat mit ihm morgens die Messe feiern können, waren zum Frühstück und zum Mittagessen oder Abendessen. Und dabei sind natürlich ganz viele Fragen von Familienpastoral und insgesamt überhaupt der Lage der Kirche und der Lage der Familie in der Kirche und in der Welt zur Sprache gekommen.
Ich möchte aber noch eine Facette solcher Gespräche herausheben. Es ging immer ganz familiär zu. Der Papst war unglaublich nah, wenn man so in seine Gesellschaft hineinkam. Und er war auch heiter und humorvoll. Manchmal kam das so in seinem etwas polnisch angehauchten Deutsch auch zum Ausdruck, und wo er sich dann auch zu manchen Wortspielen hinreißen ließ. Das war also immer sehr nett und lebendig.
In welcher Sprache hat er mit Ihnen auf Deutsch geredet?
Also wir haben mit ihm auf Deutsch geredet und sein Sekretär Stanislaw Ciewicz damals, der hat dann irgendwann einmal gesagt, Heiliger Vater, Sie können mit den Martins auch Italienisch sprechen, Sie können Italienisch. Und dann hat er gesagt, nein, ich möchte gerne mit denen Deutsch sprechen, denn sonst ist Kardinal Ratzinger der Einzige, mit dem ich hier Deutsch sprechen kann.
Er hat also sehr gut Deutsch gesprochen und auch gerne Deutsch gesprochen.
Schön. Wir freuen uns, dass Sie uns Einblick in diesen großen Schatz der beiden Päpste geben.
Liebe Zuhörer, wir stehen in einer kirchengeschichtlichen Stunde, die für das Thema Ehe und Familie so spannend und spannungsreich ist, wie schon lange nicht mehr. Vielleicht haben einige von Ihnen das Abschlussdokument der ersten Sitzungsperiode der aktuellen Weltbischofssynode über die Familie gelesen. Wer dann noch die aktuelle Berichterstattung der Medien über Vorbereitung, Verlauf und Ergebnisse der Synode vor Augen hat, dem wird deutlich, wie brisant das Thema ist. Es wird höchst interessant sein, was die Zwischenzeit bis zur zweiten Sitzungsperiode an öffentlichen Diskussionen und dann das endgültige Ergebnis der Synode im Herbst 2015 bringen werden. Doch dazu vielleicht ein andermal. Unser Thema heute lautet einmal Humanae Vitae, Theologie des Leibes hin und zurück. Einmal hin und zurück, man denkt da spontan an eine Auto- oder Bahnfahrt von A nach B und wieder zurück. Reise, Bewegung, Spannung, Erwartung, Proviant, Gepäck, bisweilen vielleicht sogar Aufregung oder Gefahr und dann die erhoffte Rückreise. All das schwingt mit, wenn wir in einem Verkehrsmittel unterwegs sind. Uns erscheint diese Formulierung des Themas passend zu dem Weg, den Welt und Kirche zwischen den geistigen Stationen A, Humanae Vitae, und B, Theologie des Leibes, zurückgelegt haben. Es sind gleichsam zwei polare Stationen, die man besser begreift, wenn man hin und her denkt. Von dieser spannenden geschichtlichen Reise wird es im Folgenden gehen.
Was die Theologie des Leibes angeht, so wird sie immer bekannter. Wir selber haben diese Vorträge von Papst Johannes Paul II. Herausgegeben, schon 1985 und jetzt in vierter Auflage im Fe-Verlag. Und wir finden und dieses wunderbare Werk, bestehend aus 133 Katechesen, die Johannes Paul bei Mittwochsaudienzen gehalten hat, finden immer mehr Verbreitung. Wem von unseren Zuhörern aber sagt der Titel Humanae Vitae noch etwas? Und was sagt er Ihnen? Nicht wenige von Ihnen, liebe Zuhörer, mögen damals noch gar nicht geboren sein, nämlich 1968. Oder aber sie begannen eben erst zu denken, als die Enzyklika des jetzt seliggesprochenen Papstes Paul VI. Und mit dem Titel über die rechte Ordnung der Weitergabe des menschlichen Lebens vor 46 Jahren veröffentlicht wurde und um sie die ersten heftigen Kämpfe tobten. Tobten ist wahrhaftig nicht zu hoch gegriffen, denn man sprach geradezu von einem Erdbeben, das Papst Paul VI. Ausgelöst habe. Es waren Kämpfe, die man mit Schlagworten wie Pillenenzyklika, Einengung auf ein biologistisches Menschenbild, Königsteiner Erklärung, öffentliche Proteste auf dem Essener Katholikentag 1968, Verbotsmoral, Dokument eines autoritären, rückwärtsgewandten Lehramts und so weiter, kurz in Erinnerung rufen kann. Nur diejenigen von Ihnen, liebe Hörer, die erheblich über 60 Jahre alt sind, können sich vielleicht noch aus eigenem Erleben daran erinnern. Der für uns heute scheinbar weit entfernte Horizont, aus dem Humanae Vitae stammt, ist für den normalen Katholiken nur noch eine undeutliche Silhouette. Man nimmt das Schreiben wahr wie einen Punkt in der Geschichte, der längst im Nebel der Erinnerung verblasst ist und der für die meisten Christen, zumal der jüngeren Generation, subjektiv auch keine besondere Bedeutung mehr zu haben scheint. Die Geschichte sieht so aus, als sei sie einfach darüber hinweggegangen. Hier allerdings trägt das Bild von der Reise nicht mehr, denn Humane Vitae hat seit 1968 objektiv eher an Bedeutung gewonnen als verloren, wie wir versuchen werden aufzuzeigen. Denn in Wirklichkeit entschwindet Humane Vitae nicht am Horizont, sondern ist auch heute höchst aktuell und nah und hat sich als prophetischer Appell des Papstes erwiesen.
Einige Worte zur Entstehung. Die Väter des Zweiten Vatikanischen Konzils hatten in Gaudium et Spes, dem Dokument über die Kirche in der Welt von heute, einen sehr dichten und ansprechenden Teil über die christliche Ehe eingebaut. Darin hatten sie die Frage nach der Familienplanung und den sie ermöglichenden Methoden zwar kurz angesprochen, aber nicht letztlich im Sinne einer lehramtlichen Aussage entschieden. Das wäre zwar dringend notwendig gewesen, weil gerade als sogenannte Spitzenleistung aller Methoden der Verhütung die Pille auf den Markt gekommen war und ihre Anwendung sich rasant verbreitete. Papst Paul VI., der die umstürzende und revolutionäre Bedeutung dieser Entwicklung erkannt hatte, wollte das Problem nicht auf die Schnelle im Konzil behandeln lassen, sondern erst nach einer gründlichen Untersuchung aller damit verbundenen Aspekte entscheiden. Schon sein Vorgänger, Papst Johannes der 23., hatte eine Kommission eingerichtet, die sich dieser Frage umfassend widmen sollte. Papst Paul VI. Bestätigte und erweiterte diese Kommission. Ihre Arbeit zog sich dann bis zum Konzilsende 1965 hin und brachte kein eindeutiges Ergebnis. Einem sogenannten Mehrheitsgutachten, das die Nutzung der hormonalen Verhütung befürwortete, stand das Gutachten einer Minderheit gegenüber, die sie als nicht mit dem christlichen Eheleben und der Ethik eines christlichen Menschenbildes vereinbar erachtete.
Papst Paul VI. Rang nun fast 3 Jahre mit der Entscheidung, welcher Position er vor Gottes Angesicht und den Erwartungen von Welt und Kirche zustimmen könne. Dieses Ringen war für ihn äußerst schmerzlich, da er von allen Seiten bedrängt wurde. Der Weltöffentlichkeit waren die Gutachten durch gezielte Indiskretion bekannt geworden, sodass nun jeder meinte, sich in die Debatte einmischen und Stimmung machen zu können. Wir waren damals jung verheiratet und können uns an die aufgewühlte kirchliche Atmosphäre gut erinnern. Musste der Papst nicht diesen Weg für die Planung der Familiengröße im Sinne der vom Konzil in Gaudium et Spes Nummer 50 geforderten verantwortlichen Elternschaft freigeben? Musste er nicht durch die Annahme dieser neuesten Handlungsmöglichkeit den Familien helfen, die schwierige Frage der Familiengröße einfacher zu lösen? War die Pille nicht wirklich ein Geschenk des Himmels, wie noch vor nicht allzu langer Zeit die evangelische Theologin Kessmann den Katholiken weismachen wollte? War sie nicht eine Glanzleistung menschlichen Forschens im Sinne des Schöpferwortes, macht euch die Erde untertan? War er, Paul VI., als Papst nicht von Fachleuten in dieser Hinsicht kompetent beraten? Er als Zölibatär ohne eigene Erfahrung in puncto Lebensweitergabe. Viele Priester erwarteten auf diese Fragen ein Ja des Papstes und berieten im Sinne eines vorauslaufenden Gehorsams dementsprechend ihre Beichtkinder. Damals gingen da noch viele katholische Eheleute regelmäßig zur Beichte.
Aber Papst Paul fühlte sich im Gewissen unausweichlich gedrängt, anders, also gegen die Mehrheit der Kommission und die Erwartungen der Welt zu entscheiden. Ihm war im Laufe der Jahre, in denen die Kommission ihre Beratungen abhielt, klar geworden, dass es letztlich nicht um Chemie, Biologie und Fragen der Methoden ging, sondern um die Rettung des christlichen Menschenbildes, der Ehe und Familie als Ort der ganz menschlichen Liebeserfahrung, wo Personen in Liebe, in der Wahrheit der Sprache des Leibes, wie später Johannes Paul II. Sagen wird, sich gegenseitig zum Geschenk werden. um die ganzheitliche personale Liebe zu retten, deren voneinander untrennbare Seiten Liebeshingabe und Offenheit für das Leben sind, wagte er sehenden Auges den Todessprung, das Mehrheitsgutachten abzulehnen. Sein Gewissen gebot ihm, den Gläubigen als einzigen Weg der Familienplanung im Sinne einer christlich verantworteten Elternschaft die sogenannte natürliche Empfängnisregelung zu empfehlen. Diese Entscheidung stieß auf Unverständnis, da kaum jemand den anthropologischen Gegensatz von Verhütung und natürliche Empfängnisregelung verstand. So empörten sich nicht nur Kirchenferne, auch bei vielen Gläubigen führte der Protest gegen Humane Vitae im ohnehin revolutionär aufgeheizten Jahr 1968 zu teils regelrechten Tumulten. So kurz nach der Veröffentlichung der Enzyklika auf dem Essener Katholikentag. Ich habe es damals als Teilnehmer persönlich miterlebt. Es war ein Super-GAU für die Kirche in manchen Ländern, vor allem in Europa und da besonders in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Darauf ist es wohl zurückzuführen, dass aus Sorge vor weiteren Eskalationen die Themen Ehe, Sexualität und so weiter mehr und mehr aus der normalen kirchlichen Katechese verschwanden, dass jeder sich seine eigene Ethik und Moral zurechtlegte und lebte, und ein Riss oder vielleicht sogar Abgrund entstand zwischen dem, was die Kirche lehrte und dem, was die Mehrzahl der Gläubigen lebte. Jahrzehnte überspringend kann man pauschal heute sagen, das ist der Zustand, in dem sich unsere Kirche und das Verhalten vieler Gläubiger jetzt noch befinden. Am liebsten ist es vielen, Titel und Inhalt von Humanae Vitae gar nicht zu nennen. Diesseits und jenseits dieses Abgrunds, der sich aufgetan hatte, war es weniger still. Auf wissenschaftlich-theologischer Seite ist eine halbe Bibliothek des Für und Wider geschrieben worden. Manche Bischofskonferenzen vertieften gewollt oder ungewollt die Lehre von Humanae Vitae, wie Paul IV. Sie vorschlug. Andere ließen alles laufen und stützten so gewollt oder ungewollt gegen die kirchliche Lehre aufbegehrende Theologen und Geistliche. Wir denken an die Königsteiner Erklärung, an die Marientroster Erklärung in Österreich. Viele Verantwortliche sahen das mit größter Sorge, weil es die Einheit der Gläubigen gefährdete und den Glaubensabfall förderte. Die Theologen und Bischöfe, die der Bitte Pauls VI. Folgten, die Lehre von Humanae Vitae weiter zu erforschen und tiefer zu begründen, stellten leider eine Minderheit dar, die sich in Kirche und Öffentlichkeit kaum durchsetzen konnte, zumindest nicht in der Kirche Westeuropas und Nordamerikas.
Als 1978, also 10 Jahre nach Humanae Vitae, Paul VI. Starb und im gleichen Jahr Karol Wojtyła als Papst Johannes Paul II. Den Stuhl Petri bestieg, war dieser Zustand keineswegs überwunden. Aber schnell zeigte sich, dass der neue Papst aus Polen ein charismatischer Kenner aller Belange der Familie war, durch seine reiche pastorale Erfahrung, seine jahrzehntelange Lehre, seine auf die Familie ausgerichteten kirchlichen Initiativen, seine Deutung des ihm aufgetragenen Leidens als eines Leidens für die Familie. Nach dem Attentat vom 13. Mai 1981 sprach er öfters davon. Und durch seinen Wunsch, als Papst der Familie in die Geschichte einzugehen. Als solchem bezeichnete ihn auch Papst Franziskus bei seiner Heiligsprechung in diesem Jahr. Diese Zentrierung auf Ehe und Familie findet ihren originellsten Ausdruck in den kontinuierlichen Katechesen, die er den Audienzbesuchern bei seinen Mittwochsansprachen über Jahre hin hielt und die heute allgemein als Theologie des Leibes bekannt sind. Er selbst rückt diese Katechesen in den Zusammenhang der damaligen Weltbischofssynode 1980 über die Aufgaben der christlichen Familie in unserer Zeit. Diese Synode wurde gleichzeitig mit dem Beginn der Katechesen vorbereitet und tagte dann im Oktober 1980. Wie der Papst in der ersten Katechese sagt, sollen sie, diese Katechesen, die Aufmerksamkeit auf die tiefen Wurzeln lenken, aus denen dieses Thema hervorgeht. Diese tiefen Wurzeln findet er in den Worten Jesu. Im Gespräch, das Jesus mit den Pharisäern über Ehescheidung führt, beruft Jesus sich auf den Anfang, den Plan des Schöpfers mit dem Menschen als Mann und Frau. Und hier findet Johannes Paul die Wurzel der Ehe- und Familienlehre der Kirche. Seine Katechesen sind, wie schon gesagt, unter dem Namen Theologie des Leibes bekannt, nicht etwa Theologie der Ehe. Dieser Umstand hat eine tiefe Berechtigung, denn der Papst konfrontiert seine Zuhörer zwar mit der ganzen Fülle der Ehelehre, wie sie im Alten und Neuen Testament ihre Basis hat, aber er legt dabei einen besonderen Akzent auf die Tatsache, dass diese ganze Fülle der Lehre personal ganzheitlich verwirklicht wird von Personen, die geistbeseelter Körper oder umgekehrt verkörperter Geist sind. Geistbeseelter Körper, verkörperter Geist. In ihrer tiefen Sehnsucht nach Glück sind die Menschen mit ganzer Seele und ganzem Leib dazu berufen, die Liebe zu verwirklichen und das Leben weiterzugeben. Genau das aber ist auch das Thema der Enzyklika Humanae Vitae von Paul VI. Papst Johannes Paul weist darauf in der 133. und letzten Katechese hin und eröffnet auf dieser letzten Seite der Katechesen, dass Humanae Vitae sozusagen den inneren Horizont für die Katechesen bildet und am Anfang des gesamten Zyklus steht. Humanae Vitae, Theologie des Leibes hin und zurück, beschreibt damit treffend die Absicht Papst Johannes Pauls II.
Und so kommen wir nun zur Konvergenz dieser beiden Dokumente. Als Bischof von Krakau gehörte Karol Wojtyła zu der Internationalen Kommission über Familienplanung, die Papst Paul VI. Vor Humanae Vitae beriet. Da er selbst bei deren Versammlungen in Rom wegen der politischen Situation in Polen, man gab ihm keine Ausreisegenehmigung, physisch nicht anwesend sein konnte, richtete er eine eigene diözesane Kommission ein, die sich mit dem Thema befasste und dem Papst ein Memorandum, das sogenannte Krakauer Memorandum, zukommen ließ. Diese Ausarbeitung bestätigt mit klaren Begründungen die bisherige kirchliche Ablehnung der künstlichen Methoden der Geburtenplanung. Später äußerte sich Wojtyła bedauernd darüber, dass die personalistische Argumentation, die im Krakauer Memorandum vertreten wird, in Humanae Vitae nicht noch deutlicher zum Ausdruck kommt. Humanae Vitae wurde für Wojtyła als Bischof und später als Papst Johannes Paul II. Ein Schlüsseldokument, weil die hier behandelten Fragen auf brennende Probleme unserer Zeit treffen. Aus den zunächst vielleicht mit mehr theoretisch erscheinenden Fragen werden bei näherem Zusehen nämlich solche, die das Leben, besonders das intime Leben der Eheleute, ganz konkret betreffen. Dabei geht es nicht, wie der Kirche zuweilen vorgeworfen wurde, um den Blick ins Schlafzimmer. Es geht vielmehr um den Blick auf ein gelingendes und glückliches Leben. Diese Fragen bilden den inneren Kern eines wichtigen pastoralen Feldes, in dem jede Frau und jeder Mann sich bewegen und bewähren müssen. Denn in der Frage nach dem Umgang mit der Fruchtbarkeit kommt zugespitzt die Frage auch nach dem Wesen des Menschen und seiner Berufung zur Liebe zum Vorschein. Was bedeutet menschliche Geschlechtlichkeit und was bedeutet Lebensweitergabe? Was ist von hier aus gesehen der Mensch mit seiner Verantwortung vor Gott? Fragen, mit denen Johannes Paul II. Sich als Professor in seiner Lehrtätigkeit und als geistlicher Begleiter in seinem Umgang mit Studenten und jungen Familien beschäftigte. Ihm war klar, dass die Gläubigen und die Welt von der Kirche unbedingt Antworten erhalten mussten.
Ein weiterer Anstoß, sich im Zusammenhang seiner Betrachtungen zur Theologie des Leibes mit dem Thema Humanae Vitae zu befassen, war für Wojtyła die schon in Gaudium et Spes ausgesprochene und dann von Paul VI. In Humanae Vitae dringend aufgenommene Bitte an die Wissenschaftler, besonders auch die Theologen, Zitat, durch ihre gemeinsame wissenschaftliche Arbeit die Voraussetzungen für eine sittlich einwandfreie Geburtenregelung genauer zu klären. Zitat Ende. Als Wissenschaftler in der Sparte Anthropologie fühlte Johannes Paul sich hier besonders angesprochen. Schon 1962, also sogar vor Humanae Vitae, leistete er mit seinem Buch Liebe und Verantwortung in diesem Sinne einen wichtigen Beitrag. Er nahm aber auch später das Thema öfters wieder auf, zum Beispiel in Beiträgen, die in dem Band von der Königswürde des Menschen veröffentlicht sind, mit dem Thema Die Wahrheit der Enzyklika Humanae Vitae 1969 und Die anthropologische Vision der Enzyklika Humanae Vitae von 1978. 78, das war unmittelbar vor seiner Wahl zum Papst. Er wusste, dass es keinen Sinn hat, den heutigen Menschen von einer Gesetzesmoral her anzusprechen oder gar Forderungen und Verbote aufzustellen. Vielmehr geht es darum, uns heutigen Menschen den inneren Sinn des Handelns zu erschließen, uns argumentativ ins Gespräch zu nehmen, um uns selbst die Erkenntnis zu ermöglichen, was letztlich das Streben nach Glück fördert bzw. behindert. Eine Enzyklika kann so etwas natürlich nicht leisten. Sie hat theologische Lehren darzulegen, die dem modernen Menschen allerdings wie autoritäre Forderungen vorkommen und daher eher seinen Widerspruch herausfordern. Wojtyłas Ansatz geht hier einen anderen Weg. Er zeigt, wie er auch wiederum in dieser 133. Katechese ausführt, die Art der Verwurzelung, wie er sagt, der von der Kirche unserer Tage verkündeten Lehre in der Offenbarung auf. Allein dort ist die unerschütterliche Basis einer christlichen Anthropologie zu finden. Philosophische Erkenntnisse können dies zwar erhärten, aber nicht ersetzen.
Wir wollen an dieser Stelle festhalten, ein wichtiger, wenn auch nicht der einzige Ansatzpunkt Johannes Pauls II. Für die Katechesen war seine Absicht, Humanae Vitae von anthropologischen Aspekten der Offenbarung her besser zu untermauern und verständlich zu machen, das heißt die sittliche Relevanz herauszuarbeiten, die der Gebrauch von Geschlechtlichkeit und Fruchtbarkeit für jeden Mann und jede Frau hat. In diesem Anliegen konvergieren Humanae Vitae und die Theologie des Leibes. Wenn wir im Titel formulierten Humanae Vitae hin und zurück, dann ist damit gemeint, dass Humanae Vitae zugleich Ausgangs- und Endpunkt der Theologie des Leibes darstellt. Johannes Paul II. Sagt es in der schon genannten 133. und letzten Katechese selbst. Der abschließende Teil der Katechesen über Humanae Vitae ist, ich zitiere jetzt, nicht künstlich an diese Gesamtheit der Reflexionen angehängt, sondern mit ihnen auf organische und homogene Weise verbunden. Jener Teil, der sich in der Gesamtordnung am Ende befindet, steht gewissermaßen gleichzeitig am Anfang des Ganzen. Zitat Ende. Von diesem Ausgangspunkt her reist er sozusagen durch die Texte der gesamten Offenbarung, um am Ende wieder zu Humanae Vitae zurückzukehren. Also Humanae Vitae, Theologie des Leibes, hin und zurück.
Sie hören die Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Einmal Humanae Vitae, Theologie des Leibes, hin und zurück. Sie hören einen Vortrag von Professor Dr. Norbert und Renate Martin.
Wir kommen nun zu einem weiteren Gedankenweg in unseren Überlegungen. Mit dem Ansatz eines integrierten Menschenbildes und seinen biblischen Quellen greift Johannes Paul II. Genau das Anliegen auf, das Paul VI. in Humane Vitae schon dargelegt hatte. Bei der Frage der Lebensweitergabe, so sagt er, Zitat, muss man vielmehr den ganzen Menschen im Auge behalten. Die gesamte Aufgabe, zu der er berufen ist, nicht nur seine natürliche und irdische Existenz, sondern auch seine übernatürliche und ewige. Humane Vitae 7. Letzter Kern dieser Aufgabe ist es, wie er etwas später sagt, dass die Eheleute Gottes Liebesplan verwirklichen. Mit diesen zwei Grundgedanken, der Beachtung des ganzen Menschen und dem Auftrag, Gottes Liebesplan zu verwirklichen, sind Aufgabe und Ziel von Humane Vitae kurz und präzise benannt. Das in der gesamten Kirche näher zu erläutern, war bis zu Wojtyłas Amtsantritt als Papst nicht gelungen. Humane Vitae wurde weithin verkürzt auf seine ablehnenden Aussagen hinsichtlich der Verhütung, der künstlichen Mittel, und dann erschien der Rest unbrauchbar. In nicht wenigen Ländern verschwanden so Ehe und Sexualität weithin aus der Gemeindekatechese. Die Folge war, dass auch die Katholiken sich dem Zeitgeist voll anpassten und die Sexualität als rein innerweltliche Angelegenheit betrachteten, die mit dem Glauben nichts zu tun hat. Aus unserer eigenen Erfahrung können wir sagen, dass man in jenen Jahren, und wir können es sagen, weil wir wegen mehrerer Umzüge in 5 Pfarreien in 4 verschiedenen Bundesländern weilten, also dass in jenen Jahren in der normalen Pfarrseelsorge nichts mehr zu hören war über das Ehesakrament und erst recht nichts über die sakramentale Bedeutung des Geschlechtlichen im Zusammenhang der sakramentalen Ehe. Man war bei der Suche nach verlässlichen Quellen völlig auf sich selbst gestellt.
Für Kardinal Wojtyła waren dies unhaltbare Zustände. So war es dann für Johannes Paul II. Als Papst eine sehr willkommene Gelegenheit, die Vorbereitungszeit der Familiensynode von 1980 zu nutzen, um die biblischen Grundlagen einer Ethik, Pädagogik und Spiritualität von Geschlechtlichkeit und Fruchtbarkeit vor der gesamten Weltöffentlichkeit zu thematisieren. Ja, er sah gerade darin die Erfüllung des Wunsches Pauls VI., die Lehre der Kirche zu vertiefen und zu begründen. Eine Bitte, die Johannes Paul II. Selbst 1981 in Familiaris Consortio erneuerte. So begann er schon ein Jahr nach Beginn seines Pontifikats die Katechesen über die Theologie des Leibes. Hier wurden keine Forderungen gestellt, keine Lehrsätze verkündet, sondern hier wurde ein ganz neuer Zugang zum Lesen biblischer Texte eröffnet, der in die Theologie wunderbare neue Begriffe als Eckpfeiler für Gottes Liebesplan und ein theologisch begründetes, ganzheitliches Menschenbild einführte. Die bräutliche Bedeutung des Leibes, die Sprache des Leibes, die die Wahrheit der Liebe auszudrücken vermag, die Communio Personarum der Ehe, in der Mann und Frau sich gegenseitig zum Geschenk werden und andere. Den biblischen Quellen sah sich auch Papst Paul VI. Verpflichtet. Christen analysieren Sein und Sollen im doppelten Licht des Verstandes und des Glaubens. Handeln aus dem Glauben ist nicht von modernen Wissenschaften wie der Psychologie oder der Soziologie ableitbar, auch nicht von medizinisch-naturwissenschaftlichen Entdeckungen, wie zum Beispiel der empfängnisverhütenden Pille. Sie alle bringen nur Teilaspekte des Menschseins ans Licht, nicht das ganzheitlich integrale Menschsein. Johannes Paul II. Sagt dazu in der 23. Katechese den zentralen Gedanken zusammenfassend Folgendes. Ohne eine ganzheitliche Sicht des Menschen kann es keine entsprechende Antwort auf die Fragen um eheliche Liebe und Fruchtbarkeit geben. Diese ganzheitliche Sicht muss bei uns Christen am Anfang ansetzen, also beim Schöpfungsplan, und auch von daher entwickelt werden. Gerade für die Fragen der Leiblichkeit und Geschlechtlichkeit gibt die Bibel grundlegende Hinweise, die den Aussagen der Kirche unabweisbar zugrunde liegen müssen. Die Katechesen führen dies vor Augen und erhellen so die nicht näher dargelegten, aber für Paul VI. Selbstverständlichen Hintergründe von Humane Vitae. Von den Katechesen führt der Weg zurück zu Humane Vitae.
Ein Blick in das nachsynodale Schreiben Familiaris Consortio von 1981, wir machen hier einen kleinen Sprung, einen Seitensprung, zeigt, wie ernst es Johannes Paul mit dieser Aussage war. Bei dem Unterschied zwischen natürlicher Empfängnisregelung und Verhütung, so sagt er dort, und jetzt zitiere ich ihn wörtlich, handelt es sich um einen Unterschied, der größer und tiefer ist, als man gewöhnlich meint, und der letzten Endes mit zwei sich gegenseitig ausschließenden Vorstellungen von Person und menschlicher Sexualität verknüpft ist. Zitat Ende. Die eine Vorstellung sieht hinter der leiblich-seelischen Integration des Menschen einen Plan Gottes, den es zu erkennen und zu gestalten gilt. Die andere Vorstellung sieht den Leib an als Werkzeug, mit dem jeder umgehen darf, wie es ihm gefällt. Er wird zu einem Mittel für beliebige Zwecke, die nicht mit einem Plan eines Schöpfers verbunden werden können, weil für die, die diese Ansicht haben, ein solcher gar nicht existiert. Also wahrhaftig zwei sich ausschließende Ansichten. Man kann es auch noch etwas anders sagen. Es handelt sich im ersten Fall um ein auf Gott ausgerichtetes Menschenbild, das sowohl über den Menschen als auch über Gott etwas aussagt. Im anderen Fall haben wir einen positivistisch halbierten Anthropozentrismus vor uns, also eine Weltanschauung, in der nur der Mensch ohne eine göttliche Rückbindung alleine dasteht und deswegen auch das Menschenbild nur auf den Menschen ausgerichtet ist und nicht auf Gott. Ein autonomes Menschenbild, in dem Gott nichts zu suchen hat. Bei dieser zweiten Auffassung wird der Leib nicht mehr mit dem Maß der Person, sondern mit dem Maß der Dinge gemessen. Maß der Person führt zu Ethik. Maß der Dinge führt zu Technik. Und deshalb muss man auch hier sagen, im ersten Menschenbild regiert die Ethik, im zweiten die Technik. In seinem Aufsatz in dem Buch von der Königswürde des Menschen setzt Wojtyła denn auch klar diese beiden Menschenbilder nebeneinander. Das zum Materialismus neigende dualistische Menschenbild, in dem der Mensch naturwissenschaftlich, technisch, ökonomisch beschrieben wird und seinen Leib hat, er ist sozusagen gespalten in Geist, das bin ich, und Leib, den habe ich. Das ist das eine Menschenbild, das dualistische. Dem steht gegenüber das ganzheitlich integrale christliche Menschenbild, das den Menschen als ethisches Wesen, das sich vor Gott und seinem Heilsplan verantwortet, beschreibt. Und zwar in seiner Einheit, seiner untrennbaren Einheit von Leib und Geist, sodass auch der Leib personale Qualität hat wie der Geist. Die treffendsten Beispiele für diesen Gegensatz finden wir im Bereich des Umgangs des Menschen mit seiner Geschlechtlichkeit. Wir haben damit ein grundlegendes Anliegen sowohl von Humane Vitae als auch von der Theologie des Leibes herausgearbeitet, die Verteidigung des christlichen Menschen- und Gottesbildes. Bei einem unserer Gespräche mit Papst Johannes Paul II., bei dem es um solche Fragen ging, sagte er zu uns, hier müssen wir in unserer Zeit einen heftigen Kampf austragen. Aber seien Sie unbesorgt, die Wahrheit wird siegen.
Kommen wir nun noch zu einer weiteren zentralen Fragestellung auf unserer Hin- und Rückfahrt zwischen Humane Vitae und der Theologie des Leibes. An insgesamt 5 Stellen seiner Katechesen kommt Johannes Paul II. Auf Humane Vitae zu sprechen, stellt zwischen beiden Dokumenten eine Beziehung her und bezeichnet, wie wir sahen, Humane Vitae als einen Start und zugleich Zielpunkt der Katechesen. Dabei kommen nun neben den theologischen Anliegen, dem Leib den ihm gebührenden Platz einzuräumen, das pädagogische und spirituelle Anliegen in den Blick, nämlich die Umsetzung der Wahrheit dieser Theologie in das konkrete Leben eines jeden Einzelnen. In unserer Zeit ist es erstmals in der Menschheitsgeschichte möglich geworden, Zellmaterial des Menschen zu analysieren, zu manipulieren und als Material für Zwecke von Menschen zu geh- und zu verbrauchen. Damit ist eine neue Dimension des Missbrauchs des Menschen möglich geworden, die in der bisherigen Geschichte noch nicht existierte. Ob wir an Manipulationen bei der Zeugung neuer Menschen denken, an die verschiedensten Verhütungstechniken, an künstliche Fruchtbarkeit oder Keimzellnutzung oder auch an Organtransplantation oder neuestens an das wirtschaftlich ausgenutzte Social Freezing, immer steht dahinter ein technisches Manipulieren menschlicher Lebensvollzüge, um bestimmte Zwecke zu erreichen. Mit anderen Worten, grundlegende Lebenskräfte, zum Beispiel hier der Zeugung, oder der Mensch selbst in seinen ersten Lebenstagen, zum Beispiel Stammzellennutzung, werden benutzt und behandelt wie irgendeine Materie. Im Sinne Papst Johannes Paulus II. Heißt das, die personale Qualität des Menschen, seines Leibes, der nicht seinen Leib hat, sondern sein Leib ist, werden herabgewürdigt zu einer Sache. Hier regiert dann die Technik statt der Ethik. An dieser Stelle tritt Papst Johannes Paul II. Ins Licht der Zeitgeschichte. Er durchschaute die skizzierten Zusammenhänge und versuchte durch die Theologie das Schlimmste zu verhüten. Sein Blick war dabei auf jeden einzelnen zu aufrichtiger Liebe berufenen Menschen gerichtet. Jedem Einzelnen wollte er helfen, die Würde dieser Berufung zu erkennen und sie im Wirbel zeitgeistiger Versuchungen zu wahren. So legte er die in der Heiligen Schrift gegebenen Wurzeln frei, die sowohl die Würde als auch ihre Gefährdung erkennen lassen. Die Theologie des Leibes analysiert, was die Bibel über Sein und Aufgabe des leibgeistigen Menschen aussagt. Sie wirbt aber auch wie Humanae Vitae darum, dass jeder, der diesen Ausführungen liest, den Mut aufbringt, aus der ethischen Kraft der Tugenden sein Menschsein zu gestalten, sich selbst zu verwirklichen. Immer wieder betonte Johannes Paul II., dass der Theologie des Leibes eine Pädagogik und eine Spiritualität des Leibes entsprechen müssen und skizziert deren Inhalte am Ende seiner Katechesen. Gerade für den Zusammenhang der Fruchtbarkeit führt Johannes Paul als wesentlichen Grundbegriff hier die schon erwähnte Sprache des Leibes ein. Im ehelichen Akt, und zwar in jedem Einzelnen, spricht sie die Wahrheit, wenn Liebe und Fruchtbarkeit zugleich bejaht werden, weil beide untrennbar zum Wesen dieses Aktes gehören. Wer eines davon verneint, dann wird das durch den Leib gesprochene Wort in sich widersprüchlich. Die Sprache des Leibes wird unwahr, sie wird zur Lüge. Richtiges ethisches Handeln aber erfordert Wahrheit. Entzieht sich der Mensch etwa durch die Pille oder andere Techniken der Möglichkeit und Notwendigkeit, sittlich zu handeln, dann verletzt er die innere Ordnung der zur Sittlichkeit berufenen und fähigen Person und der Communio Personarum, der Gemeinschaft der Personen, und darin liegt das eigentliche Übel der Verhütung.
So können wir sagen, dass sowohl Humanae Vitae als auch die Theologie des Leibes sich der im Bereich der Geschlechtlichkeit zeigenden Bedrohung der Person widersetzen und dass sie die wahre Menschenwürde retten wollen. Dieses Grundanliegen beider Dokumente wird im folgenden Zitat Papst Benedikts, wir holen also jetzt noch den dritten Papst hinzu, vom 6. Juni 2005 meisterhaft zusammengefasst, und deswegen wagen wir es Ihnen, ein längeres Zitat zuzumuten. Ich zitiere: Die verschiedenen heute festzustellenden Auflösungstendenzen bezüglich der Ehe sind Ausdruck einer anarchischen Freiheit, die sich zu Unrecht als wahre Befreiung des Menschen ausgibt. Eine solche Pseudofreiheit beruht auf der Banalisierung des Körpers, die unvermeidlich die Banalisierung des Menschen einschließt. Sie unterstellt, dass der Mensch mit sich machen könne, was er wolle. Sein Körper wird so zu einer zweitrangigen Sache, vom menschlichen Standpunkt aus etwas Manipulierbares, von der er nach Belieben Gebrauch macht. Der Libertinismus, der sich als Entdeckung des Körpers und seines Wertes ausgibt, ist in Wirklichkeit ein Dualismus, der den Körper dadurch, dass er ihn sozusagen außerhalb des wirklichen Seins und der Würde der Person ansiedelt, verächtlich macht. Zitat Ende. Der Leib spielt in dieser Geschichte eine herausragende Rolle. Nur mit dem Leib, nur in ihm kann der Mensch seine Berufung, Gottes Liebesplan auszuführen, erfüllen. Und so sagt Johannes Paul in den Katechesen, der Leib und nur er kann das Unsichtbare, das Geistliche und das Göttliche und vor allem die Liebe sichtbar machen.
Kommen wir zum Schluss. Wir sprachen von der Dynamik, die in unserem Thema zum Ausdruck kommt. Humane Vitae und die Theologie des Leibes verweisen aufeinander als zwei Dokumente, die man tatsächlich hin und zurück studieren muss, weil das eine als Lehrdokument und das andere als theologisch-pastorale Sinnerhellung dieser Lehre zu verstehen ist. Die Theologie des Leibes will gleichsam den Schlüssel zum tieferen Verstehen von Humanae Vitae liefern und einen Kommentar zu der in der Enzyklika Humanae Vitae enthaltenen Lehre bieten, so wie Johannes Paul II. Es selbst ausdrückt. Darum soll Humanae Vitae auf dem umfassenden Hintergrund der zur Theologie des Leibes gehörenden Gedanken interpretiert werden. So können wir ein Hin und Her zwischen den beiden Dokumenten in einer kirchlich sehr bewegten Zeit beobachten. Durch Humanae Vitae wurde Johannes Paul II. Zu den Katechesen über die Theologie des Leibes angeregt. Diese bilden einen noch kaum gehobenen Schatz der Kirche. Der Papst entfaltet darin sein personalistisches Menschenbild nicht um einer abstrakt-philosophischen Lehre willen, sondern ihm ging es vielmehr darum, die in Humanae Vitae geforderte Praxis des ehelichen Lebens von Mann und Frau im Entwurf einer biblisch begründeten Anthropologie zu verankern. Dabei wurde er von der tiefen Überzeugung geleitet, dass die Gottebenbildlichkeit des Menschen sich nicht nur auf die Geist-Seele bezieht, sondern wesentlich auch den Leib in all seinen Lebensäußerungen umfasst. Am deutlichsten bringt die Kirche diese Integration von Geist und Leib seit dem Konzil zum Ausdruck, wenn sie sagt, dass die Eheleute insbesondere im Moment der ehelichen Einheit und bei der Zeugung neuen Lebens in die Schöpfertätigkeit Gottes hineingenommen werden, dass ihre sakramentale Gemeinschaft als Communio Personarum gerade dann ein wahres Abbild des dreifaltigen Gottes darstellt. Grundlage aller ethischen Bemühungen ist deshalb auch diese Integration, die dem heute subtil überall anwesenden Dualismus von Leib und Geist diametral entgegensteht. Für die Zukunft der Kirche ist der innere Zusammenhang von Humanae Vitae und der Theologie des Leibes auch heute noch von hoher Aktualität. Die Erneuerung, ja, manchmal hat man den Eindruck, das Überleben der christlichen Ehe und der christlichen Familie bedarf eines erneuerten Ansatzes der Familienpastoral. Wo muss sie ansetzen? Sicher nicht bei den bloßen Fakten, an den Sozialwissenschaften, dem Zeitgeist und am Scheitern vieler Lebensentwürfe. Wir brauchen Menschen, die die Sorgen und Nöten ihrer Mitmenschen kennen und die die Schönheit der christlichen Botschaft über die Theologie des Leibes, der Ehe, der Familie begeistert vermitteln, ganz menschennah und zugleich ganz gläubig und treu. So kommen wir allmählich zu einer Pädagogik und Spiritualität des Leibes, um die es dem heiligen Johannes Paul letztlich ging. Die Botschaft der Kirche ist großartig. Bleiben wir dabei, nach Wegen und nach einer Sprache zu suchen, sie überzeugt, ja begeistert zu vermitteln. Dies ist genau die Aufgabe der im nächsten Jahr stattfindenden ordentlichen Synode über die Familie. Wir alle sollten dafür beten, dass dabei die Lehre Johannes Pauls II. Gebührend Beachtung erfährt, wie er sie in der Theologie des Leibes und besonders auch im nachsynodalen apostolischen Schreiben Familiaris Consortio der Familiensynode 1980 vorgelegt hat.
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Hörer.
Spiritualität bei Radio Horeb und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Einmal Humane Vitae, Theologie des Leibes hin und zurück. Das ist unser Thema heute in der Sendung Professor Dr. Norbert und Renate Martin. Ja, Papst Franziskus hat eine Katechesenreihe über die Familie jetzt im Dezember 2014 begonnen. Waren Sie erstaunt darüber oder?
Nein, man konnte ja damit rechnen, weil er diese ganzen Fragen, auch die Diskussionen und öffentlichen Auseinandersetzungen, die es darum geht, ganz offensiv angeht und mit einer unglaublichen Offenheit darauf zugeht und sagt, das ist genau das, was ich will, damit die Fische, die unten im Untergrund schwimmen, dass die an die Oberfläche kommen und wir ganz offen darüber reden und dann schließlich auch darüber Entscheidungen treffen.
Natürlich sind wir jetzt sehr gespannt, denn wir haben damals die Katechesen, viele davon live miterlebt und immer sofort gelesen, auch dadurch die Großartigkeit der Katechesen von Johannes Paul erkannt und direkt auch auf Herausgabe gedrängt, damals als sie zu Ende waren. Aber jetzt sind wir natürlich gespannt, wie das mit Papst Franziskus wird, wie er die Leute begeistert und mitreißt in die Thematik.
Ja, also Oktober 2014, die eine Familiensynode und jetzt spannt er vielleicht den Bogen, bis das Weltfamilientreffen 2015 ist und dann die Familiensynode im Oktober. Sind wir gespannt, beten wir für ein gutes Gelingen dieser Tage um den Heiligen Geist. Ihnen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke für diese Einblicke auf diese Schätze, die Papst Paul VI. Und Papst Johannes Paul II. Uns hinterlassen haben. Ihnen Gottes Segen für Ihr weiteres Wirken.
Dankeschön. Gleiche zurück.
Danke, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, Frau Kuhl.
Für alle, die gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, Sie können sie auf CD bestellen. Sie können sich beim CD-Dienst von Radio Horeb melden, 08328 921 120 oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und nutzen unser Download- und Podcast-Angebot. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Marion Kuhl.